Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 661. Heute mit dem Jahresausblick auf WWE 2025. Es gibt jede Menge Predictions zum Marktführer. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, wir haben Raw on Netflix überstanden. Die Premiere ist in the books, wie man so schön sagt. Den Review-Podcast, da haben ja Shaggy und ich unter der Woche schon abgeliefert. Kai, das ist das erste Mal, dass wir hier in dem neuen Jahr miteinander podcasten. Wie viel Wrestling hast du zwischen den Jahren geguckt und wie hat dir Raw on Netflix gefallen?
Für alle die auch unser AEW zum Spiel verfolgen, haben zumindest gemerkt, dass ich da vielleicht im Weihnachtsstress vergessen habe, das Tippspiel zu machen. Das tut mir natürlich sehr leid an der Stelle. Das wird mir beim nächsten Mal nicht passieren. Das ist wirklich einfach im Jahreswechsel untergegangen. Das tut mir natürlich sehr leid. Ansonsten habe ich es schon sehr aktiv verfolgt. Und natürlich habe ich auch direkt am Dienstagmorgen Raw auf Netflix geschaut. Nur, dass ich nicht auf Netflix geschaut habe, sondern auf Bild, wie es eben bei uns so ist. Ich war sehr gehypt, muss ich ganz klar sagen, um so diesen Kleinabriss zu machen. Präsentation hat mir auch gefallen. Ich mag diese Drohnen-Shots, die haben sie jetzt zwar schon länger. Ich finde, Drohne könnte ein bisschen bessere Qualität haben und nicht so 720 HD-Ready-Qualität. Aber ansonsten, irgendwann fand ich es auch ganz witzig, wie oft wirklich Netflix gesagt wurde. Also es war schon sehr, sehr auffällig. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate so bringen. Also es hat einen schon gehypt. Man hat aber auch gesehen, oh, Crowd, weiß ich nicht, hoffe jetzt, die nächsten werden wieder besser, weil die haben ja schon aufgefahren, ne? Roman gegen Solo, Punk gegen Rollins. Und Crowd fand ich schlecht dafür, bin ich ganz, also muss ich wirklich ganz klar so
hallo?
Sagen.
Hallo? Lauten Reaktionen des Abends? Ja. Keine Pops,
nur. Bei Hulk Hogan war die einzige Sache, wo die Crowd geliefert hat, ne? Dass man ihn da konsequent ausgeboot hat. das fand ich sehr witzig. Aber ansonsten, ich bin sehr gehypt auch auf die Road to WrestleMania. Die John Cena-Promo hat mich sehr gehypt auf den Rumble. Ich hoffe auf so eine Shawn Michaels-Performance, wo er unbedingt gewinnen will.
Das mit dem, ja, genau. Wo rausgefallen ist. Genau. Elimination Chamber, den Taker noch attackiert hat.
Ja. Also das war, ich hoffe auf so eine John Cena-Performance beim Rumble. Da hätte ich sehr viel Bock drauf.
Ich bin gespannt. Also bei John Cena haben sich auch so ein bisschen die Geister dran geschieden. Manche mochten das ja nicht so. Ich fand's auch gut. Shaggy hat's auch gut gefallen, weil ich finde, du hast nochmal dieses Feuer da nochmal ganz gut entfacht. Am Anfang war es so ein bisschen der naive ältere Herr, John Cena mit seinem typischen John Cena-Humor. Und dann irgendwann hat er dann so wieder den alten John Cena rausgepackt mit dem You want some, come and get some. Ich war nie der größte Cena-Fan, aber er weiß schon, wie er mit den Emotionen spielen muss, dass er zumindest die Mehrzahl der Leute kriegt, glaube ich.
Also ich fand am Anfang auch ein bisschen holprig und so ein bisschen blöd. Also dieses so, warte mal, ich könnte den Rumble gewinnen. So, ne? Das fand ich auch so, weiß ich, ob man das jetzt irgendwie so machen musste. Aber als er gesagt hat, so, warte, komm, ich gewinne den Rumble. Als dann dieses Feuer reinkam, war ich so, ja, Cena gewinnt den Rumble.
Ja, aber heute auf jeden Fall hier unsere Predictions für das WWE-Jahr 2025. Ich habe schon angekündigt, wir machen WWE und AEW getrennt diesmal. Ich werde mich noch Anfang kommender Woche mit David hinsetzen, dabei unter der Woche die Predictions noch raushauen hier, um einfach das ein bisschen zu trennen. Wir haben schon gemerkt, es sind viele dabei von euch, die hören lieber WWE. Es gibt viele, die hören lieber AEW. Und damit da nicht manche Leute dabei sind, die den Podcast nur halb hören, habe ich gesagt, dann machen wir es halt getrennt. Das ist dann einfacher für euch, es ist einfacher für uns. Ihr könnt euch das rauspicken, was euch interessiert. Wir haben zwei wunderbare Podcasts. Es ist auch ein bisschen einfacher, zweimal, ich sag mal, eine Stunde 30 aufzunehmen, als einmal 2,5 bis 3 Stunden. Das kommt auch noch mit dazu. Also von daher machen wir das dieses Mal getrennt und natürlich an der Stelle auch gerne mal wieder so einen Aufruf an euch da draußen. Von mir aus gerne bei YouTube unter das Video posten. Was sind denn eure Predictions? Gerne einfach in Stichpunkten. Was sind eure Prognosen? Was sind eure Tipps? Vielleicht auch, was sind eure Wünsche für das WWE-Jahr 2025? Ballert das gern direkt hier drunter. Dann können wir darüber schön diskutieren. Und ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt, weil jeder hat ja andere Wünsche und Erwartungen an so ein Wrestling-Jahr. Und Kai, damit sind wir auch gleich hier beim Thema angekommen. Was sind denn deine Erwartungen für das WWE-Jahr 2025? Das Jahr 2024 ist ja mit einem großen Knall gestartet, damals Verkauf von WWE, Vince McMahon da, Vince McMahon weg. Jetzt ist so ein bisschen ruhigeres Fahrwasser, aber neues Fahrwasser auf dem Netflix-Meer, um es mal so zu sagen.
Genau, auf dem Netflix-Meer. Denn Raw läuft jetzt ja auf Netflix, wie wir alle mitbekommen haben. Das war ja schon auf Netflix übrigens. Weltweit konnte man das auf Netflix sehen. Also Erwartungen, ich hoffe, das ist natürlich jetzt super dumme Aussage oder super lame Aussage, ein bisschen Phrasenschwein, aber ich hoffe, dass man diese Welle, die man seit 2024 reitet, auf jeden Fall weiterführt, weil auch da natürlich wieder nicht alles Gold, was glänzt, aber wir hatten wirklich ein gutes Wrestling-Jahr mit vielen verschiedenen guten Sachen, mit guten Matches, Gunther als World Heavyweight Champion, ne, solche Sachen zum Beispiel. Auch der IC-Title wurde zumindest deutlich interessanter gebucht, als ich dachte. Auch Leute stehen bei mir deutlich besser da, als ich selbst von mir dachte, namentlich jetzt zum Beispiel Bron Breakker, der mir wirklich gut gefällt in seiner Rolle, den ich bei NXT ja häufig schon auch sage, wo ich sagte, ja, der wirkt irgendwie dumm, Zitat von mir selbst. Der hat sich da wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ne? Erwarte, hoffe so ein bisschen, dass man das auch bei SmackDown mit dem US Championship schafft, weil gerade auch durch diese Logan Paul Regentschaft, das war halt nicht so ein geiler Talos 24, weil das war viel langweilig, muss man ganz klar sagen, was man da so gemacht hat. Ich hoffe auch, dass man die Tag-Team-Division irgendwie wieder besser auffährt, weil ich bleibe weiterhin dabei. Wir haben gute Tag-Teams. Wir haben spaßige Tag-Teams. Mhm. Irgendwas muss da kommen. Und die Frage ist, gehen wir jetzt schon auch so ein bisschen in Predictions rein oder halte ich die noch zurück?
Weil dann die hältst du noch zurück.
Okay, gut. Weil ich habe noch so natürlich Over-the-top-Sachen, die ich trotzdem mal predikten wollen würde. Aber das kommt dann noch.
Genau, es geht jetzt erstmal ganz global um die Erwartungen für das Produkt WWE, wie man so schön sagt. Bei mir ist es so, ich habe gemerkt, dass das Produkt WWE mir zuletzt besser gefallen hat, war hauptsächlich nicht unbedingt wegen dem Wrestling. Wir hatten auch tolle Matches dabei, CM Punk gegen Drew McIntyre zum Beispiel. Sehr viele Gunther-Matches, die richtig stark gewesen sind. Aber was mir bei WWE vor allem gefällt, ist halt das Storytelling. Und da habe ich eben wieder gemerkt, so, ach, guck mal, wenn die Stories dabei sind, daran wachsen die Charaktere und dann merke ich auch, dass mir das mehr Spaß macht. Ich bin so ein Story-Guy, sehr oft einfach. So gerne ich gutes Wrestling schaue, aber gutes Wrestling schaue ich auch sehr viel und kriege ich an jeder zweiten Ecke. Das ist nun mal inzwischen auch einfach so. Und deswegen ist WWE für mich so ein Story-Produkt geworden. Und ich hoffe, dass man den Weg, den man im vergangenen Jahr gegangen ist, weiter fortsetzt. Hier und da darf ein bisschen mehr Konsequenz rein, vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo, weil es war ja schon sehr oft sehr kleingliedrig, was man erzählt hat. Aber dann am Ende haben die großen Momente sehr oft geliefert. Ich sag nur New Day Story zum Beispiel, wo auch über Monate gesagt haben, so wann kommt denn endlich das Bild, wie geht's denn weiter? Und dann am Ende dreht man das nochmal und das sagt, ach, bang, Knall und man war emotional dabei. Das hat man bei einigen Stories ja im vergangenen Jahr gut gemacht. Die Bloodline Story hat man auch nach dem Höhepunkt bei WrestleMania nach einem kleinen Tief, dann wieder rausgeholt, dann ist auch wieder interessanter geworden und ist jetzt ja auch bei Netflix dann quasi nochmal kulminiert. Habe ich Netflix gesagt? Ich habe Netflix gesagt. Ganz wichtig. Nein, und das ist halt das, was ich mir hauptsächlich von WWE wünsche. Präsentation ist bombastisch gewesen. Ich will auch gutes Wrestling sehen, aber ich möchte, dass wirklich Story und Wrestling da Hand in Hand gehen. Und das ist was WWE letztes Jahr sehr gut gemacht hat. Und das kann man, glaube ich, auch jetzt weiter fortsetzen, da eben auch die Charaktere zu fördern, auch neue Charaktere mit reinzubringen. Und das ist was ich mir auch wünsche, dass wir da auch ein paar neue Gesichter gesehen, sowohl von NXT als auch dann welche, die jetzt vielleicht gerade so auf dem aufsteigenden Ast sind. Ich nenne da mal so jemanden wie Ludwig Kaiser zum Beispiel. Das sind so meine Erwartungen und Wünsche. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das hast du schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, ich habe auch ein bisschen Angst, wie sich WWE durch die aufkommende Gewinnmaximierung infolge TKO, jetzt Netflix, verändert. Sowohl was so die Möglichkeit angeht, daran teilzunehmen, Ticketpreise zum Beispiel, auch die Vermarktungsmöglichkeiten, die da
aufkommen. WrestleMania-Ticketpreise zum Beispiel.
Genau. Aber eben auch, wie sich das Produkt dadurch insgesamt verändert. Das haben wir ja zuletzt auch schon gesehen. Wir haben uns Netflix angeschaut, da haben wir gesagt, mein Gott, ist da überall viel Werbung. Und ich glaube, das ist was auch 2025 noch weiter zunehmen könnte, oder?
Ja, absolut. Also auch da, deswegen habe ich es auch gerade angesprochen, wenn man sich jetzt natürlich bei der ersten Raw-Ausgabe in LA, da waren auch viele Leute eingeladen. Das hast du auch gesehen. Also gerade auch die erste Reihe, so auf der Hardcam-Seite, nicht wo die Hardcam drauffilmt, sondern auf der, wo die Leute sitzen, da war auch immer ganz viel Lärm, wird auch immer durchrotiert, ne? Also ist ja sowieso immer so, dass da auch häufig mal so Gästeplätze bekommen. Und natürlich ist es dann eben so, wenn du da in LA bist, ne, Netflix und sowas, ist ja so das Medienevent gewesen. Klar waren da auch viele Leute, die eingeladen wurden. Problem ist aber auch, wenn du jetzt sagst, ey, du zahlst halt für einen Oberrang, so eine random Raw-Ausgabe irgendwie in 4 Wochen zahlst du für einen Oberrang $50. Bei der Ausgabe zahlst du $300, ne? Und das Problem ist natürlich, ähnlich, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wir gucken nach England zum Fußball oder sowas, wo du sagst, okay, die haben ja Ticketpreise jenseits von Gut und Böse, Manchester City und sowas alles, da hast du ja auch wenig Stimmung, ne? Weil klar, natürlich, häufig sind ja auch die Fans, die laut sind, die Fans, die auch ein bisschen weniger Geld ausgeben können, wollen, in dem Sinne.
Geben dann mehr Geld am Bierstand aus.
Ja. Wenn du diese Leute aber ausgrenzt, ne, hast du halt nur noch dieses elitäre Publikum, die dann wie Olaf bei einer Hausshow sitzen und sagen, das mag ich.
Das mag ich.
Aber die Leute chanten halt eben nicht. Und das macht ja ein Produkt auch langweilig zu gucken, weil wie oft haben wir schon gesagt, ein gutes Match wird durch eine Crowd sehr gut, ein okayes Match wird durch eine gute Crowd echt gut. Und ich finde, du hast jetzt auch gerade gemerkt, auch bei Punk gegen Rollins, das war ein gutes Match, aber mit einer richtigen Crowd wäre das 10.000 Mal heißer gewesen. Weil auch, also CM Punk, John Cena, Money in the Bank 2011 ist ein okayes, gutes Match vom Dingen her. Aber weil die Leute so heiß waren, ist es halt sehr gut, meiner Meinung nach. Und wenn du das irgendwann verlierst, machst dein Produkt deutlich uninteressanter, muss man ganz klar sagen, weil auch da einfach nur gutes Wrestling reicht eben nicht. Und die Frage ist natürlich auch, werden die Leute irgendwann genervt von, okay, komm, erst war Prime auf der Matte. Jetzt hast du Fortnite, dann hast du Prime, dann hast du Cricket, dann hast du Real American Beer, Boo Hulk Hogan noch auf der Matte. Denn irgendwann natürlich, so hast du dann noch die Banden. Hatten wir ja auch schon teilweise das
Mountain
Dew Mega Hyper Match oder sowas, ne? Dann hast du irgendwann noch die Turnbuckles, die du beschriften kannst. Irgendwann ist das Gear der Wrestler beschriftet. Irgendwann kommt Seth Rollins noch raus und hat dann irgendwie, weiß ich, so eine Cricket-Flagge dabei oder sowas. Und die Frage ist, wann fängt es an, das Programm so zu stören, dass es einen nervt? Weil wir hatten es ja schon bei irgendwelchen WrestleMania-Matches gegen Ray und Dom, so eine persönliche Fehde. Auf einmal ist dann so Mexican irgendwas als Werbung, wo du auch so bist. Cinnamon Toast Crunch oder so ein Shit.
Ja, Cinnamon Toast war es, ja.
Wo du auch so bist, weiß ich nicht, ob das sein muss. Das stört ja auch irgendwo die Präsentation. Und wann kommt dieser Punkt, wo es kippt? Weil jetzt ist es auch so klar, Gewinnmaximierung, Saudi-Arabien kriegt den Royal Rumble. Wo du so bist,
gab auch Buhrufe übrigens.
Ne, gab auch Buhrufe, aber ist ja in dem Sinne egal. Also das war, ne, so 2015er WWE hat auch ganz viele Buhrufe ignoriert, ne? Weil war so Triple H mit, oh, ich und mein Freund Mark, wir hören auf zu wrestlen, wir hören auf Wrestling zu schauen von seinem Elfenbeinturm und auf einmal hieß es 2 Jahre später, tut uns leid, so bitte guckt unser Produkt. Also da ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ich will nicht, dass das passiert. Ich glaube auch, sowas dauert natürlich auch, weil der amerikanische Markt ist ganz anders. So, hör dir mal einen Ami-Podcast an. So, da können wir noch jammern hier über Werbung, wenn mal einer ganz kurz sagt, ach übrigens das und das, da haben wir einen Rabattcode. Hör mal so Bruce Pritchard, alle 2 Minuten erzählt er dir irgendwas über Barbecue-Soße, über Haarwuchsmittel, über Viagra, keine Ahnung was.
Und dann versucht er doch ein Haus anzudrehen.
Ja, also trotzdem habe ich halt keine Lust, dass dann WrestleMania diesen komischen Super Bowl-Status an, wo du sagst, Karten fangen bei 2000 an und 50% ist Werbung, weil dann ist nervig.
Ja, ich befürchte, das wird genau die Entwicklung sein. Nicht 2025, klar, aber das wird eine langsame Entwicklung sein in diese Richtung und ich halte auch so Dinge wie Vermarktung von Gear für absolut nicht ausgeschlossen. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Seth Rollins auf einmal dann auf seinem Mantel hinten irgendeinen Namen oder ein Logo oder sonst irgendwas kunstvoll drauf integriert hat. Ich glaube, das ist was kommen wird. Und ich glaube auch, dass wir da noch eine stärkere Ausrichtung in die Richtung sehen werden. Und wie du schon gesagt hast, das Spannende wird eben dann zu sehen sein, wann kippt das wirklich? Also wie entwickelt sich das? Wie lang kann WWE diese Kuh melken? Noch ist das Produkt heiß. Ich glaube aber auch, dass das irgendwann abkühlen wird. Wir haben natürlich jetzt sehr viele Entwicklungen gehabt 2024 und auch positive Entwicklungen, die sich sehr gut auf das
auch Roster von 23, aus- ne?
Ja, also genau. Das ging Mitte 23 im Prinzip los, ne? Wo man dann erstmal noch das totale Chaos gehabt hat, dann wird Vince McMahon weg und dann hat man plötzlich gemerkt, unter einer anderen kreativen Führung wird das Produkt besser, es wird unterhaltsamer, es wird auch stringenter und konsequenter erzählt. Die Performer haben mehr Freiheiten, ne? Und dann 24 wirklich eine andere Ära. Ich habe auch schon aus Jux gesagt, ne, die Triple H-Ära hat gar nicht so lange gewährt, wenn man ehrlich ist. Jetzt ist die Netflix-Ära, hat ein halbes Jahr gedauert.
Die Paul-Levesque-Ära.
Richtig. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Gefahr, die sollte man auf jeden Fall 2025 beobachten. Und ich glaube aber, dass so 2026, 2027 werden da die wichtigeren Jahre in dem Bereich werden, weil noch sind wir quasi in diesem Flow. Und die große Kunst an so einem Produkt wie WWE, und ich benutze da bewusst den Begriff Produkt, weil das ist es jetzt inzwischen auch einfach, ist eben, du musst eigentlich dem Publikum immer wieder was präsentieren, weshalb dieses Produkt heiß und anders und groß ist und größer als alles andere und ganz besonders. Das hat man jetzt 2024 und Anfang 2025 super machen können. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Du hast nicht immer mal einen CM Punk, den du zurückbringen kannst. Du hast nicht immer mal einen Netflix-Deal. Und das wird genau die große Kunst sein, dieses Produkt so zu präsentieren, dass es immer noch groß ist. Nicht, dass wir irgendwann sagen, ja, ist halt WWE, ne, ist halt groß, ja. Kennt man, ne?
Also klar, jetzt hast du auch noch dieses, du hast halt das John Cena Farewell-Jahr, was natürlich auch sehr groß wird. Du wirst, ne, auch da, John Cenas letztes WrestleMania-Match, John Cenas letztes SummerSlam-Match, John Cenas letztes Survivor Series, John Cenas letzter Title-Run, man weiß es nicht, kommen wir zu Predictions später, John Cenas letztes Match im Dezember, sein letztes Match, also ne, du weißt ja, wie es aussehen wird, genau so wird es aussehen, ne?
Ja, sein letztes Match in Shorts.
Ja, dann ist so, John Cenas letztes Mal in Cleveland, sein letztes Mal in Los Angeles, sein letztes Mal in Florida, also genauso wird es ja sein. So, the last, wie diese Brock Lesnar Suplex City Schilder, ne, diese Shirts, die es dann immer gab. Und genauso wird es da auch sein.
Ja, ja. Aber deswegen, das werden halt auch die großen Geschichten sein, aber irgendwann wird es halt auch diese Geschichten dann nicht mehr ganz so geben und du wirst nicht mehr diesen Hype künstlich, also was heißt künstlich, aber so homogen kreieren können. Und das wird dann eben die Herausforderung sein. Wie kann man das anstellen? Wie kann man neue Momente erzeugen? Wie kann man auch neue Großereignisse quasi kreieren innerhalb dieses Kosmos, der es ja inzwischen auch einfach ist? Und das wird eine der großen Herausforderungen sein. Aber du hast gerade schon die Predictions angesprochen. Du hast auch schon sehr viel über John Cena geredet. Dann starten wir doch einfach mal mit dem Punkt, nachdem wir jetzt Netflix abgehakt haben erstmal. Wir wissen, John Cena geht auf die Farewell-Tour 2025. Er wird sein letztes Match, sein letzten Matches hier bestreiten in diesem Jahr. Und er hat sich für den Rumble gemeldet. Und er hat sich auch angemeldet, hier den Titel nochmal zu holen und damit Ric Flair in dieser WWE Title-Record-Liste quasi abzulösen als 17-facher Champion. Was erwartest du dir? Was wünschst du dir? Und was kommt wirklich?
Was ich ja erstmal geil finde, ist, es klingt ja so, als kriegen wir wirklich ein Jahr Fulltime John Cena. Und auch da wieder ganz klar, muss er nicht machen, ne? Finde ich sehr geil. Und ich finde es auch cool, dass John Cena jetzt so seine Flowers bekommt für die ganzen Jahre. Ich glaube, wir sind auch gerade sehr stark auch durch Instagram, TikTok, so Generation Nostalgie, wo man auf einmal sagt, Mann, 2010, wisst ihr noch, wie geil. Ey, ich sehe teilweise Reels, die mir sagen wollen, wie geil WWE vor 10 Jahren war. Und ich bin so, ey, wir hatten diese kurze Zeit, wo SmackDown recht cool war. So mit Dean Ambrose, Bray Wyatt und so ein Kram. Ne? AJ Styles, House of AJ Styles Bild, wo wir diese coole SmackDown-Zeit hatten. Der Rest war scheiße. So, vergesst das mal nicht. So, wir haben in einer richtig beschissenen Zeit mit Headlock angefangen. So, 16, 17. So, Modern Day Maharaja als Champion. So,
es tut mir leid. Ja? Oder habe ich übrigens letztens die Entschuldigung von Jinder Mahal im Interview mit Chris Van Fleet gehört, weshalb er damals so gerasselt hat, wie er gerasselt hat?
Weil ihm Vince McMahon das gesagt hat?
Vince McMahon hat ihm gesagt, just work holds. Und deswegen hat er nur Headlocks, Armbars, Würgen im Seil und keine Ahnung was gezeigt. Also, der Typ ist doch ein guter, wie ich gesagt habe. Ja.
Nee, aber halt auch solche Sachen. Ne? Also, Leute fangen ja an, alles zu verromantisieren. Das ist auch so. Ja, und die John Cena-Zeit, die war so. Doch, Five Moves of Doom Cena war schon auch nervig. So, das darf man auch sagen. Und man darf sich trotzdem über den Farewell Run freuen und sagen, ich mag einen John Cena. Ne? So, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt auch ganz viel Grau bei solchen Sachen. Das darf man halt da wirklich nicht vergessen. Trotzdem muss ich sagen, mit allem Nostalgie oder nicht und was es war, wie wo cool, ich habe schon sehr viel Bock auf einen John Cena Rumble-Sieg. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch, nee, nicht nur Bock, ich will auch einen John Cena Title Run haben. Ne? Ich weiß nicht, wie, in welchem Sinne, weil das ist ja doch das Geile gerade an dieser Road to WrestleMania. Es gibt jetzt ja auch wieder so viele Unwägbarkeiten mit wrestelt The Rock doch oder nicht? Aktuell tendiere ich zu nein. Ne? Was ist da mit CM Punk, mit seinem WrestleMania Main Event? Was ist mit Cody Rhodes? Was ist mit Gunther? Was ist mit einem John Cena? Also, da gibt es so viele verschiedene Sachen, die man da irgendwie machen oder berücksichtigen kann. Deswegen ist auch die Frage, so, ist ein Titelgewinn von Cena bei Mania? Ja, oder ist er vielleicht später? Ne? Ist er irgendwie, gewinnt Cena Money in the Bank? Fände ich auch geil. Kann auch, also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie ein Titelmatch zu ergattern. Von daher, ich glaube nicht, dass es bei Mania passieren wird. Ich glaube, John Cena wird bei Mania ein normales Mania-Match kriegen. Glaube ich jetzt. Aber ich glaube, er wird auf seiner Farewell-Tour trotzdem noch den 17. World-Title-Run haben.
Ich halte das auch für sehr möglich. Ich fände es auch gut. Also ich glaube auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube auch, dass WWE das gerne hätte, dass man John Cena als Gesicht der neuen WWE, einer neuen, modernen WWE, da vorne hinstellen kann. Das ist unser Rekordhalter. Bumm. Es ist nicht Ric Flair. Ne?
Ja.
Es ist nicht Rick. Ich bin schon über die 70 und ich habe vielleicht noch ein letztes Match, ne, nachdem das eigentlich letzte Match schon so hervorragend gewesen ist.
Ja.
Im Knochen. Ich glaube, man möchte das auch. Und man darf nicht vergessen, dass eben WWE da eben auch einen, mit John Cena kannst du gut vermarkten, den kannst du hinschicken, der macht PR. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Ich fände Cody gegen John Cena wäre schon ein verdammt großer Main Event. Und ich fände es auch interessant zu sehen, welche Entwicklungen ein Cody auf dem Weg dahin macht. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben auch so ein bisschen gemotzt, Cody, ne, ja, er hat seine Story hier abgeschlossen und endlich Champion und, ah, Papa, ne, und so. Wissen wir alles. Die großen Storys fehlen jetzt aktuell. Und natürlich, jetzt hat er sich noch mit The Rock vertragen, aber The Rock sagt, ah, halt mal die Schnauze, ne, und seht zu, was hier der Final Boss für einen Ritt mit euch noch vorhat. Alles nicht unmöglich. Trotzdem fände ich es, glaube ich, jetzt im Augenblick spannender zu sehen, wie geht's mit John Cena gegen Cody weiter. Allein, weil, glaube ich, daran Cody auch ein bisschen wachsen könnte. Der könnte seinem Charakter ein bisschen mehr Tiefe geben, weil wir wissen alle, die Crowd ist gerade auf so einem, bei so einer Geschichte natürlich eindeutig hinter einem John Cena und dann würde plötzlich ein Cody ausgebuht werden und ich würde gerne einen, du hast gerade die Schwarz- und Weiß-Töne hier angesprochen, ich würde gerne einen deutlich graueren Cody auf diesem Weg sehen. Das fände ich mir spannend.
Also den sehen wir jetzt ja schon teilweise, ne?
Das stimmt.
In der Kevin Owens-Fehde. Ich gehe davon aus, also weil Leute auch immer sagen, ja, wir brauchen das jetzt, das muss ja so sein, es ist noch nicht Zeit für einen Heel Cody Rhodes.
Nö.
Dafür ist ein Cody Rhodes noch viel zu wichtig. Also, weil auch der macht PR, den schickst du überall hin. Ne? Also, Cody Rhodes ist der moderne John Cena, was das angeht. Ne? Deswegen auch da steckt auch so businessmäßig ein bisschen mehr denn halt zu sagen, wäre schon geil, wenn wir jetzt Homelander Cody hätten. Ne? Also ich glaube, das dauert noch etwas. Aber so gewisse Züge, dass ein Cody irgendwie ein bisschen doller wird, ähnlich wie in der Kevin Owens-Fehde, da hätte ich auch Bock drauf. Aber ich glaube, wir dürften uns nicht darauf einstellen, dass wir einen full-blown Heel Cody Rhodes bekommen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, dass wir hier der komplett über die Stränge schlägt. Wir haben ja auch Cody mal bei New Japan auch als Heel gesehen. Ring
of Honor.
Also. Genau. Ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. Noch nicht. Dafür, wie du schon gesagt hast, dafür verkauft er noch zu viel, dafür ist er auch zu wichtig. Auf Plakaten und der verkauft so viele Tickets, wird man nicht machen. Andererseits, diese Gegenüberstellung Peacemaker gegen Homelander fände ich schon ein bisschen witzig. Aber nein, aber auf diesem Weg, diese Geschichte kannst du halt trotzdem dafür nutzen, dass Cody die dunkle Seite auch so ein bisschen, ne, embrace the hate und so. Der geht einfach da so ein bisschen mit. Er kann danach ja von mir aus auch noch John Cena die Hand schütteln oder wie auch immer, ne, und sagen, ich krieg dich doch, ne, oder es ist mir eine Ehre gewesen, wie auch immer. Wir kennen den Pathos, der auch im Cody Rhodes Charakter steckt. Das kann man machen. Aber John Cena, ich würde ihm das auch gönnen. Und ich glaube auch, dass WWE das gerne machen würde, allein, dass man nicht immer Ric Flair als den Rekordhalter
aber haben auch möchte. Da, also ich, John Cena sehe ich nicht Cody Rhodes entthronen übrigens an der Stelle.
Okay, sondern?
Ich glaube, wenn dann er, das ist halt das Problem, weil World Heavyweight Championship, so, aber da ist halt irgendwie CM Punk wieder drin, ne? Das ist so dieses, und was dann auch da das Ding ist, was ist mit einem Roman Reigns? Weil es ist ja schon fast komisch zu sagen, dass ein Roman Reigns nicht im WrestleMania Main Event ist mittlerweile. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich brauche aber auch keine Multi-Man-Matches. Na, also, das ist halt auch, deswegen, ich finde das super, super, super schwer, wie man diesen Weg irgendwie geht. Weil ist es nicht auch ein bisschen blöd, wenn dann jetzt Cody Rhodes seine Story gefinisht hat, diese ellenlange Regentschaft von Roman Reigns beendet und dann verliert er gegen John Cena, der irgendwie seit 8 Jahren kein Match mehr gewonnen hat, da gewinnt dann den Rumble und kommt da jetzt, jetzt mache ich halt irgendwie Cody nochmal platt. Wäre auch ein falsches Zeichen, meiner Meinung nach.
Mal schauen, das wäre halt eine sehr große Geste auch mit John Cena gegenüber. Ich glaube, da kommt es darauf an, wie man diese Geschichte aufbaut. Es wäre so ein bisschen diese Rocky-Story fast schon, ne? Der kommt nochmal zurück, ist geschlagen und ist kaputt und arbeitet sich dann nochmal nach oben. Ich will dann auch Trainingsmontagen sehen und all das, was dazu gehört. Das ist halt gerade so wirklich das Interessante, weil, sind wir ehrlich, wie viele, also gefühlt ist es gerade so, dass jede Woche neue WrestleMania-Pläne enthüllt werden. Das hat ja The Rock auch schon so ein bisschen scherzhaft angekündigt bei seiner NXT-Promo. Und so fühlt es sich halt auch wirklich an. Dann, ja, aktuell plant man mit Roman Reigns gegen CM Punk. Man plant mit John Cena und Cody Rhodes. Dann gehen wir ein paar Wochen zurück. Es steht so gut wie fest, dass Roman Reigns doch gegen Cody Rhodes, vielleicht aber auch The Rock gegen Roman Reigns. Die ganzen Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen. Auch weil diese Bloodline-Story noch immer so groß ist. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag vor SmackDown auf, also am 9. Januar. Wir wissen nicht, was bei SmackDown passiert an der Stelle. Deswegen sind unsere Predictions da auch sehr gewagt. Aber gerade auch die Zukunft der Bloodline-Story spielt ja massiv mit rein. Ist die jetzt zu Ende, nur weil Roman Reigns seinen Ulafala zurückgewonnen hat? Und ja. The Rock ihm da die Hand geschüttelt hat? Oder hat The Rock irgendwann einfach die Schnauze voll und sagt hier, aber eigentlich bin ich ja hier der Obermufti und haut dann doch Roman Reigns um? Und dann hast du vielleicht in der neuen Bloodline die Geschichte, was ist jetzt mit einem Solo Sikoa, der jetzt seine Position quasi verloren hat und seine Berechtigung, da überhaupt Anführer dieser Gruppe zu sein. Ne?
Liebt ihn Jacob Fatu noch?
Ja, eben. Vielleicht bekommen noch. Wir auch bei WrestleMania Jacob Fatu gegen Solo Sikoa.
Ja, und dann, wo wir immer gesagt haben, wir kriegen Roman gegen Solo, ne, lange Zeit.
Ja. Ja.
Also, was ist mit dem Versprechen von Paul Heyman, was CM Punk hat? Ne, also, all solches, also, deswegen, aber das mag ich sehr gern. Das ist ja eh immer dieses Ding, dass man so ein bisschen Stück für Stück, je weiter man kommt, dann ist irgendwann der Rumble. Man ist so, okay, ich weiß schon mal eine Personale, die irgendwo steht bei den Männern und eine bei den Frauen.
Ja, ja.
Und das ist jetzt ja diese Spannende dabei, weil dann ist Elimination Chamber. Okay, wer geht dahin? Wer macht dies? Also, weil es kann sich ja noch super viel ändern und es wird sich noch super viel ändern. Ich glaube auch Pläne, die vielleicht schon mal, also feststehen wird vielleicht nichts oder es werden so 90% Sachen fix sein, aber auch die können sich noch ändern. Von daher, das ist eigentlich geil, dass wir wieder Stand jetzt so eine WrestleMania haben.
Genau das, ja. Das ist wirklich das Spannende. Das hat man letztes Jahr natürlich so ein bisschen aus der Not heraus gemacht quasi. Diese ganzen Veränderungen, die da innerhalb kurzer Zeit stattgefunden haben, haben so eine Unwägbarkeit reingebracht. Und man hat das aufrechterhalten, muss ich dazu sagen. Das ist wirklich auch was Gutes. Man hat immer wieder Anspielungen reingebracht und kleinere Winkelzüge sozusagen, Andeutungen, die dann eben diese Spekulationen mit reingebracht haben. Aber Kai, wir sind hier bei den Predictions und wir können jetzt noch so oft sagen, ah, es ist so unsicher und es ist so schwierig und was machen wir mit John Cena für WrestleMania und was sind noch mögliche Gegner für John Cena auf seiner Road to Farewell?
Ich will John Cena gegen Randy Orton haben.
Bei WrestleMania?
Kann man gut bringen, ja. Also, wäre auch ein WrestleMania-Match, wo du sagst, Cena gegen Randy Orton, muss nicht um Titel gehen, ist irgendwie legitim, ne? Das sage ich. Ich möchte einen Cena-Rumble-Sieg. Ich sage aber, der gewinnt den Rumble trotzdem nicht. Ne? Also HBK 2.9 mäßig. Cena gewinnt Money in the Bank, sage ich jetzt einfach. Sein Cash-In wird aber so sein, dass er sagt, du, ich, wir bei dir, also wie sein damaliger Cash-In eigentlich. Ne? Also jetzt nicht einfach so Tiffany Stratton oder normaler Cash-In, sondern hier mein Koffer, ich möchte ein Match beim SummerSlam zum Beispiel. SummerSlam, boom, vermarktet. John Cena, Main-Title-Match, easy. Dann wird er da sein Belt gewinnen und ihn dann bis Dezember abgeben. Dann hast du so 3-4 Monate John Cena als Champion gehabt. Finde ich geil. Auch busy was fürs Herz. Und ich möchte noch ein Match gegen CM Punk haben. Ich möchte ein Match gegen Cody haben. Und ich würde mir wünschen, dass World Championship John Cena die Open Challenge zurückbringt. Das sind meine Wünsche und Predictions.
Das finde ich cool. Open Challenge finde ich cool, auch weil man da natürlich ein paar junge Leute mit reinschmeißen kann. Ne? Also ja. Würde ich mal so Namen zum Beispiel auf ihn Carmelo Hayes mit rein droppen. was zum einen natürlich ein wilder Clash of Styles wäre, aber auch gut zum Carmelo Hayes Charakter aktuell passen würde. Ich sehe für WrestleMania nicht Randy Orton gegen John Cena. Ich sehe für WrestleMania Randy Orton gegen Kevin Owens.
Ja, macht storyline-mäßig auf jeden Fall mehr Sinn.
Das ist so meine etwas sicherere, weniger herzbetonte Prediction als bei dir.
Finde ich also komplett legitim, ja. Übrigens, ganz kurz, sorry, Cena war noch nie IC-Champ, oder?
Ne, er war US-Champ, ja.
Ja, also Grand Slam Cena könnte auch passen.
Und im Main-Title-Picture tue ich mich wirklich gerade schwer. Nach Raw habe ich auch gesagt, also The Rock, keine Zeit für WrestleMania, passt nicht, ne? Da macht was anderes. Jetzt nach NXT denke ich mir, mal gucken, vielleicht ja doch, ne? Vielleicht deutet da doch was an. Auch mit der Story mit Cody, die Anspielungen da. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir The Rock gegen Cody bei WrestleMania bekommen.
Ne.
Ich würde lieber The Rock gegen Roman Reigns bei WrestleMania sehen. Ich würde gerne sehen, wie sich die verbliebene Bloodlines noch miteinander kloppen bei WrestleMania. Vielleicht sogar dann darum, wer darf hier noch weiter fortbestehen oder wie auch immer. Und ich sehe dann, ich gehe einfach mal mit dem jüngsten Gerücht und sage, wir kriegen John Cena gegen Cody. Und John Cena gewinnt auch. Wenn es nicht der Rumble ist, dann kommt er vielleicht auch noch ins Elimination Chamber Ding mit rein und kämpft sich da nochmal durch.
Also, würden wir jetzt grob sagen, Stand jetzt, 9.1., nicht 11. Cena Cody, Roman Rock, Punk Gunther.
Nee. Die ersten beiden ja.
Na.
Punk Gunther sehe ich nicht. Ich glaube, dass Gunther auf dem Weg zu WrestleMania den Titel verliert. Und zwar an entweder Seth Rollins oder CM Punk. Und ich glaube, dass wir Punk gegen Rollins bei WrestleMania bekommen werden.
Also nochmal.
Ja. Ich gehe davon aus, dass sich Rollins nicht mit dieser Niederlage zufrieden gibt, sondern full-blown heel-turned auf dem Weg jetzt. Punk nochmal attackiert. Klaue ihm nochmal das Armband. Keine Ahnung. Das ist nicht was. Aber
geht full John Wick und bringt den Hund um.
Ja. So. I like how you think. Genauso in der Richtung auf jeden Fall. Dass er komplett durchdreht und die Schnauze, die eine Niederlage, auch wenn es jetzt mit mehreren Go-to-Sleeps gewesen ist, das hat nicht dafür gesorgt, dass CM Punk aus dem Kopf von Seth Rollins raus ist. Das wird noch weitergehen. Vielleicht macht Punk den Rock und es gibt Punk gegen Gunther bei dem Royal Rumble. Punk sichert sich da den Titel vielmehr. Und geht dann als Champion Richtung WrestleMania. Rollins auf einem anderen Wege sichert sich dann das Titelmatch für WrestleMania. Und haben wir die beiden. Gunther sehe ich tatsächlich in einem kleineren Match bei WrestleMania. Und das ist ja mein anderer Punkt, den ich auch schon mal angesprochen habe. Ich möchte die Emanzipation von Ludwig Kaiser auf dem Weg zu WrestleMania sehen. Und das ist jetzt was ganz Emotionales.
Also ja, das ist ein großer Streitpunkt bei uns. Ne?
Ich weiß.
Das halte ich ja für sehr, sehr, sehr unrealistisch.
Ich weiß. Ich möchte trotzdem gerne Gunther gegen Ludwig Kaiser in einem Hard-Hitting-Match bei WrestleMania sehen und dann die Emanzipation des Ludwig Kaiser und die beiden gehen dann getrennte Wege und der eine geht dann vielleicht zu SmackDown oder so. Ist natürlich, wie gesagt, es ist sehr persönlich gefärbt, diese Geschichte. Ich sag mal, bis zum Rumble ist bei mir die Planung noch einigermaßen realistisch, was Gunther angeht. Danach wird's ein bisschen emotionaler.
Darf's aber auch sein.
Ja, eben. Es sind Predictions. Predictions sind ja sehr persönlich und von daher. Ja, wie siehst du denn jetzt den Weg von einem Gunther und von einem CM Punk? Also gehst du da welchen Weg gehst du?
Ich sag, Punk wird Number One Contender und kämpft bei Mania gegen Gunther.
Okay.
Und nimmt ihm den Belt weg.
Und Gunther streitet sich die ganze Zeit jetzt dann noch mit den Überresten vom Judgment Day oder wie ist das? Also
ja,
wenn jetzt
irgendwie so.
Damien Priest dann nochmal, Damien Priest gegen Gunther Teil 3?
Irgendwie sowas oder irgendjemand wird nochmal Contender, keine Ahnung. Gibt genug Leute.
Okay, was machen wir denn dann so in der und was macht die Bloodlines bei dir?
Ja, Rock gegen Roman.
Ja, und der Rest? Da ist ja noch ein Sammy, da ist noch ein Solo, da ist noch ein Jacob. Die teilst
du doch auf beide Seiten.
Ach so.
Das ist so dieses, ja.
Ach, machst du hier Tribal Combat, Lumberjack, irgendwas?
Irgendwie sowas, ja. Entweder du machst ein großes Tag-Match, es wäre zu klein, weil du musst schon eigentlich alleine Roman gegen Rock haben. Also entweder du gibst den Run-Ins oder du machst es als Match und sagst, ey, keine Ahnung, wenn das Team gewinnt, ist das, und wenn das andere Team gewinnt, ist das am einen Tag, und dann ist bei Tag 2, weil irgendwie sowas.
Was machen wir, wenn The Rock nicht da ist?
Wovon wir ganz stark ausgehen, zumindest ja, ich. Genau. Ja. Dann glaube ich immer noch an Cody Rhodes gegen Roman Reigns.
Ich fände auch Roman Reigns gegen CM Punk, vielleicht ist das der gefallen. Aber da muss ich jetzt Roman Reigns irgendwie noch einen Titel sichern.
Ja.
Vielleicht will CM Punk gegen Ulla Fahler, der hat doch eine
Vorliebe. Kann auch sein, der hat einfach richtig Bock auf Schmuck.
Ja. Das ist natürlich jetzt echt schon Rumspinnerei, aber auch da haben wir natürlich die Spannungen gesehen. Aber wann glaubst du, wird der Gefallen eingelöst, den hier Paul Heyman CM Punk gegeben hat?
Also entweder ist er wirklich so ein Ding wie, ich möchte das Titelmatch haben, ich möchte ein Titelmatch haben, falls Roman Champion ist. Oder dieses, ich will, dass du gegen Roman turnst für mich oder sowas. Ich glaube, das würde auch für sehr viel Emotion sorgen. Ne, wenn dann Paul Heyman gegen seinen geliebten Roman Reigns turnen muss, zum Beispiel. Ne? Eine der beiden Sachen halte ich für den Gefallen.
Ja, also ich denke auch, also die Services von dem Paul Heyman können es halt eben sein, sozusagen die Dienste, oder dann auch, dass er entweder in ein Match reinkommen möchte oder dass er eben ein Titelmatch haben möchte. Das ist auch eine kluge Geschichte, ne? Paul Heyman managt ja quasi nun Roman Reigns, und der wird wahrscheinlich auch mal hier und da auf die Verträge gucken. Roman Reigns vertraut ihm blind, und dann ist auf einmal CM Punk da mit drin. Würde das nicht schon fast einen Heel CM Punk machen, oder ist er einfach nur der kluge Businessman?
Ja, einfach der kluge Businessman.
Okay. Hat ja auch gesagt, er will sich keine Freunde machen, er will Geld verdienen.
Ja.
Ganz einfach. Aber das ist halt eben spannend, weil ich habe auch so den Eindruck, als hätte man, was so die Darstellung angeht, der ganzen, ich sag mal, Top-Main-Eventer, die man hat. Und tatsächlich, so leid es mir tut, jetzt ein Gunther mal nicht zu, weil ein Gunther spielt halt eben noch in einer Liga drunter, unter einem Cody, unter einem Roman, unter einem Rock. Und deswegen ist das halt eben, ja, ganz spannend, weil wir haben sehr viele Unwägbarkeiten, wir haben sehr viele Möglichkeiten, gerade auch, weil bei The Rock so ein großes Fragezeichen dahinter ist, ne? Gerade jetzt auch nach Netflix-Deal, nach Netflix-Start und nach NXT bin ich da sehr gespannt drauf. Und ja, ja gut, also ich kann mir halt auch, letztes Jahr war es ja auch anders erstmal. Und wenn man jetzt mit The Rock immer diese Variable einfach reinbringt, sagt, ja gut, der macht halt, was er will.
Ja. Also wir können auch noch irgendwas so kriegen, wie nach dem Motto, dieses Programm, das neue Anti-Helden-Shield, der Suicide Squad, Drew McIntyre, Seth Rollins und Kevin Owens gegen Punk, Cody und Jey Uso oder sowas, also auf der Road to WrestleMania als kleines Programm für 4-5 Wochen, was ich halt auch nicht für unwahrscheinlich halte, dass sich so der Feind meines Feindes mäßig dann Rollins, Drew und Kevin Owens zusammenschließen. Also
das stimmt. Ja, das wäre nämlich auch noch ein Punkt, den ich aufgebracht hätte. Das wäre tatsächlich, also dass Drew McIntyre und Randy Orton und Kevin Owens, also da haben wir ja schon auch mit dem Seth Rollins, da wurden ja schon die ersten Krumen gesät, und dann Drew McIntyre verhält sich ja auch so ein bisschen komisch. Der sucht ja quasi nach Verbündeten für diese ganze Bloodline-Geschichte, ne? Und auch das wäre wiederum interessant. Siehst du Drew McIntyre für die Road to WrestleMania irgendwo im Title Picture? Auch da gab es letztens noch Gerüchte, dass er hier bei den Offiziellen wirklich sehr anerkannt ist für die Leistungen zuletzt, für die Matchserie mit Punk, für die ganze Fehde, für sein Storytelling, für die Charakterentwicklung und so.
Ich habe so ein bisschen das Problem, was wir ganz lange Zeit in umgekehrter Art und Weise hatten, wo wir immer gesagt haben, ey, wir haben keine Main-Eventer. Also aktuell haben wir zu viele Main-Eventer, oder? Also, du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Weil also wir haben mehrere Leute, die du ohne Probleme ins Main-Title-Picture stecken kannst, weil sie da auch jetzt waren, weil sie entsprechend relevant sind. Du könntest ohne Probleme um den Main-Title bei WrestleMania eine Fatal 4-Way-Match machen. Und es wäre legitim.
Ja.
Das Problem ist halt häufig, dass man so ein bisschen denkt, und ich zumindest denke, Title-Matches bei Mania um die großen Belts müssen immer 1-gegen-1 sein. Also klar, wir hatten auch die großen berühmten Triple-Threat-Matches, aber grundlegend ist es irgendwie immer dieses Finale 1-gegen-1, Ende einer Fehde.
Ja.
Und deswegen sehe ich da jetzt Drew McIntyre aus Platzmangel nicht.
Ich sehe den auch eher später, also Richtung SummerSlam oder dann eben Richtung Survivor Series tatsächlich, wenn man nicht wieder die Wargames macht, wovon ich ausgehe. Aber ich sehe den auch bei WrestleMania eher in so einer Aufbaufehde, sei es jetzt nochmal gegen die alte Bloodline, dann in einem Multi-Man-Match mit einem Kevin Owens an seiner Seite und mit noch jemandem von mir aus, den er damit auf seine Seite gezogen hat. Vielleicht von mir ist auch noch ein Sheamus oder sowas, weißt du? Also nur damit du jemanden dabei hast. Ich will Seth Rollins da nicht mit reinziehen, weil ich Seth Rollins woanders einsetzen würde. Mhm. Aber der könnte natürlich dann auf lange Sicht auch noch damit reingehören. Das ist halt hier die Geschichte. Aber ich sehe Seth Rollins und CM Punk als noch nicht beendet an, weil da sehe ich halt eher so, das ist der Anfang. Man hat gerade diese persönliche Note mit reingebracht und das wird man jetzt ziehen bis zum geht nicht mehr. Und das ist auch Money, abgesehen davon. Wir haben gesehen, dieses Promo-Duell der beiden bei Raw vor zweieinhalb. Das war ja fantastisch und darauf musst du aufbauen. Du kannst dann noch viel, viel mehr persönlichere Note, viel mehr Feuer und auch viel mehr Gewalt mit reinbringen. Also das ist ja auch das, was man jetzt, glaube ich, hat man jetzt inzwischen bei Punk so einen Anspruch daran, das muss dann in der Blutfede enden?
Ein bisschen, oder?
Ja.
Weil alle hassen CM Punk und CM Punk hasst alle anderen.
Ja, außer Donuts, die mag er gerne.
Außer Donuts. Und ja. Bailey.
Stimmt. Und Roxanne Perez.
Ja, und Cora Jade.
Und Cora Jade, genau.
Viele Frauen.
Jetzt wissen wir doch, was CM bedeutet.
Genau. Es ist doch auf ewig Chick Magnet geblieben.
Genau das. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Also wir haben jetzt hier unsere Predictions für den WrestleMania Main Event und für den Weg dahin so ein bisschen umrissen. Zumindest bei den Männern. Wir kommen gleich noch zu so Breakout-Stars und sowas. Aber bleiben wir mal bei den Main-Titeln. Was ist denn bei den Frauen? Da haben wir jetzt Rhea Ripley und wir haben die frisch gekrönte SmackDown Women's Champion Tiffany Stratton. Wo geht denn da der Weg hin? Ich habe schon gesagt, bei Rhea tue ich mich echt ein bisschen schwer, weil für mich ist diese Geschichte mit dem Judgment Day und Liv Morgan und Dominik, die ist jetzt für mich vorbei. Das reicht jetzt auch, die will ich auch nicht mehr sehen. Da muss jetzt ein neuer Cut her und Tiffany, ja, klar, Fehde mit Nia Jax ist jetzt logisch, aber ja. WrestleMania, weitere Entwicklung, was passiert?
Problem ist ja auch, was wir halt schon vorher hatten bei einer Rhea Ripley, die hatte das ganze Roster schon irgendwie durch, ne? Ja. Das hatten wir ja schon beim ersten Title Run. Ich glaube nicht, dass die Fehde jetzt durch ist. Wir werden hundertprozentig noch ein Rematch bekommen von Liv Morgan, weil Wrestling.
Ja, ne? Aber ich meine so im Sinne von, gibt es nicht nochmal eine weitere Eskalation, sondern sie sagt jetzt, ich will noch ein Title-Match haben, da hast du noch ein großes Match für Raw von mir aus oder auch für einen kleineren PLE, vielleicht sogar für einen Rumble.
Ich kann es auch bei Rumble bringen, wollte ich gerade sagen, ist nicht so klein. Ja. Besser als Baron Corbin gegen Roman Reigns, False Count Anywhere. Also, ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall noch nehmen wird. Prinzipiell kannst du sie auch noch gegen eine Raquel
Rodriguez.
González oder Rodriguez. Wie kann man das nicht merken, wie der neue Name ist von beiden?
Ich wollte ihr neue Namen. Ja. Die ist auch schon irgendwie. Rodriguez, zwei R's. Ja. Wie Roman Reigns, Raquel Rodriguez.
Ja, Raquel Rodriguez stecken kannst du prinzipiell auch immer noch machen, aber das wäre halt wirklich eher so ein Raw-Match, meiner Meinung nach.
Ja, hatten wir auch schon.
Ja, genau. Und sonst musst du halt gucken, wer da als neuer Gegner in Frage kommt. Ich sag mal, eine Tiffany Stratton, die ist ja recht unverbraucht, was halt die Matches angeht. Ne? Die kannst du gegen eine Nia Jax fäden lassen, natürlich. Also musst du ja auch, das ist ja die Fäde schlechthin. Ne? Die kannst du aber auch, also die kannst du ja gegen alle nochmal catchen lassen. Gegen eine Bianca Belair, gegen eine Naomi. Also egal, die hat ja das Roster noch nicht durch. Ne?
Ja.
Die Frage ist, wer ist davon WrestleMania-Kaliber? Ich glaube, der langweilige Safe-Pick wäre dann wieder sowas zu sagen wie Bianca Belair. Falls jetzt, ne, das mit das ist nicht Cora Jade, das ist Jade Cargill, genau. Ja, mit Jade Cargill. Natürlich irgendwie nicht so ist, je nachdem, wie lange die halt da ausfällt. Kannst du halt diesen Weg natürlich noch gehen. Also bei einer Tiffany Stratton sehe ich die Probleme gar nicht so. Da kannst du auch noch was aufbauen, weil es sind halt auch immer noch drei Monate bis Mania, ne? Also da hast du noch genug Zeit. Bei der Rhea, da kannst du halt sehr damit spielen, wer den Rumble gewinnt. Also nehmen wir eine Becky Lynch, nehmen wir eine Charlotte Flair, die vielleicht wahrscheinlich zurückkommt. Du kannst auch Charlotte gegen Tiffany Stratton machen. Das würde auch irgendwie passen, so vom Look and Feel, weißt du?
Das wäre mein WrestleMania-Match übrigens.
Ja.
So, würde ich sofort nehmen. Auch die Geschichte erzählt sich ja quasi. Ne? Der junge Star, Rising Star, der sich hier einen Titel geholt hat und dann kommt eben die Queen zurück.
Also
und
sagt Queen hier, gegen Princess mäßig irgendwie sowas halt.
Genau.
Ne? Das schreibt sich auch von selbst. Und dann lässt du irgendjemand auf der Raw-Seite die Chamber gewinnen. Also auch da wieder, ne, irgendwie Becky Lynch oder sowas. Also das ist halt auch da natürlich ist auch Phrasenschwein der Safe-Pick, sowas zu sagen irgendwie, weil das Match ist natürlich irgendwie groß. Becky großer Star. Hatten wir auch schon das Match, muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem, du hast dann eben das Comeback von der Becky Lynch, das zieht dann natürlich noch mal mehr. Das sind trotzdem zwei der größten Namen im Damenroster. Also irgendwie so in dir, also ich sag mal, gesetzt sind, weil es einfach ist, weil sie Champions sind, Rhea und Tiffany Stratton schon mal. Und dann sehe ich auf jeden Fall Charlotte gesetzt. Die kannst du auf beide Seiten packen. Ich finde Tiffany Stratton am realistischsten, so von der Paarung her. Und dann bei Rhea musst du eben schauen. Da kannst du dann verschiedene Sachen machen. Stand jetzt, ganz langweilig, Becky Lynch.
Ich könnte mir bei Rhea für WrestleMania auch wirklich so eine Multi-Woman-Geschichte vorstellen. Weißt du, dass du sagst, ja, wir machen jetzt nicht nochmal Rhea gegen Becky, sondern wir packen da noch jemanden mit rein. Auch Liv Morgan hat es ja verdient, in ein großes Match gesteckt zu werden. Das darf man auch nicht vergessen. Da machst du da eine Four-Way draus oder sonst irgendwas. Es muss ja nicht immer der ganz große 1-gegen-1-Fokus sein. Gerade Frauen-Matches hatten ja auch in der Vergangenheit sehr oft diese Multi-Talent-Paarung.
Kannst du ja auch dann gerade machen, dieses, okay, du hast dann ein Four-Way-Match mit Raquel, Liv, Becky und Rhea, wo du dieses hast, ja, es ist vier alle gegeneinander, aber auch so ein bisschen 2 gegen 2 und welche Bande zerbrechen, das ist so Wrestling 0815-Booking ein bisschen, aber ist trotzdem eine vernünftige Geschichte.
Ich habe eine Bold-Prediction immer wieder mal gelesen, so bei der Recherche, und das ist AJ Lee kommt zurück. Gerade auch innerhalb der Fehde mit einem Seth Rollins. Würde sich das ja ergeben, Seth Rollins und Becky Lynch gegen CM Punk und AJ Lee?
Lass mal das auf jeden Fall nicht machen. Weil das immer scheiße. Das wirklich immer kacke. So, ne? Lass mal genauso das Match nicht machen.
Aber es gibt die Fehde?
Ja.
Aber die Fehde? Also, würde man die Fehde dann machen wollen sollen?
Es gibt ja immer wieder, oh, AJ Lee taucht nochmal auf, ne? Also, das gibt's jetzt ja auch schon seit über 10 Jahren, das Gerücht, ne? Und natürlich wurden die Gerüchte wieder lauter, als es hieß, oh, CM Punk ist wieder da, wir könnten ja AJ Lee zurückbringen, ne? Ich bin mal sehr gespannt, weil AJ Lee kann auch nicht so auftauchen, wie sie damals aufgetaucht ist, auch so gimmickmäßig. Das passt auch nicht. Mit diesem, ich hopp's hier so ein bisschen rum und sowas alles. Das war halt, also es war immer noch die Divenzeit und es hat da rausgestochen, aber es ist doch schon ein sehr divenlastiges Gimmick, wenn man das halt so nimmt, meiner Meinung nach, ne? Und ich weiß auch nicht, ob du jetzt irgendwie dann so als Mitte 30, ich weiß ja nicht, wie alt die Frau mittlerweile ist, dann irgendwie auch noch so rauskommen willst, ob du da auch Bock drauf hast.
John Cena kommt auch noch in kurzen Shorts raus, hallo?
Ja, aber John Cena ist ein stabiler Atze. AJ Lee wirkt ja schon irgendwie so sehr gesetzt, wenn man so sieht, was sie nebenbei so macht, ne? Und schon irgendwie recht seriös. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, ob die jetzt nochmal dann so hopsend mit den Shorts rauskommen muss.
37 und übrigens mittlerweile.
Hände verschränkt hinterm Rücken, um irgendwelche so Little Girl Fantasies zu erfüllen für komische Leute, ne? Also brauche ich persönlich jetzt nicht. Deswegen auch nie Alexa Bliss Fan gewesen übrigens. Und die auch prinzipiell irgendwann noch zurückkommen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Die wir jetzt lange, lange, lange nicht mehr gesehen haben. Ich halte es irgendwie nicht für unwahrscheinlich, dass eine AJ Lee irgendwann mal wieder auftaucht, ne? Aber ich sehe es jetzt auch nicht bei Mania und ich brauche auch wirklich, also matchmäßig brauche ich nicht Rollins, Becky gegen CM Punk und AJ Lee, weil ich hasse so Fehden und das ist wirklich fast immer Kacke. Ne? Also greift man das irgendwie auf? Ja. Taucht die mal auf? Ja. Wird sie mal erwähnt, beleidigt von einem full-blown Heel Seth Rollins? Ja, sehr gut sogar, weil Emotionen, ne? Fände ich passend. Aber ich brauche wirklich nicht dieses Mixed-Tag-Match an der Stelle.
Bin ich bei dir beim Mixed-Tag-Match? Ich würde es aber trotzdem gerne sehen, wenn wir sie hier zurück hätten. Da bin ich auch mal ganz ehrlich. Einfach, weil es auch noch mal so eine kleine Belohnung für die Zuschauer wäre, gerade für die, die so lange dabei gewesen sind, wie wir, die noch mal zu sehen, das wird, glaube ich, schon für eine enorme Reaktion sorgen. Weißt du, das heißt jetzt, dass sie einfach ins Match eingreift. Ne? Du hast das WrestleMania-Match zwischen CM Punk und Seth Rollins und auf einmal taucht da jemand auf und wirft CM Punk irgendwas zu oder hält Seth Rollins am Fuß fest oder irgendwie mischt sich da ein und sorgt dann für den Sieg von CM Punk. Also wie kannst du denn so jemanden dann zurückbringen und keinen großen Pop damit generieren und keine große Aufmerksamkeit? Sollte man machen. Das Gimmick, ach, ich weiß nicht. Das ist dann ironisch, weißt du, die skippt dann ironisch durch die Gegend.
Ja,
ich das nee,
sehe ich gar nicht.
Nicht?
Ja, sehe ich gar nicht.
Okay, dann halt nicht. Shawn Michaels war auch mit 50 noch der Sexy Boy. Ironie.
Ja. Ja, sehe ich. Also finde ich irgendwie ass.
Also, aber jetzt mal Butter bei die Fische. AJ Lee, mögliches Comeback, ja oder nein?
Ja.
Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ich sage jetzt auch einfach mal ja. Ich glaube, WWE wird sie mit Handkuss nehmen. Die Frage ist eben, ob sie will. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hier. Und das weiß nur eine und das ist sie selbst.
Genau.
So, Damendivision, also ein bisschen schwieriger, das ist auch Alexa Bliss gerade angesprochen. Siehst du da, um so ein bisschen den Blick rüber zu wagen, jetzt auch gerade mit den zwei Midcard-Titles, die wir jetzt ja dann auch 2025 komplett durchhaben, US Women's Title, Intercontinental Women's Title. Wir werden auf jeden Fall, das ist meine Prediction, noch einen stärkeren Fokus auf das Damenwrestling auch im WWE Main Roster sehen. Und, das ist meine nächste Prediction, wir werden viele Talents haben, die von NXT hochkommen werden aus der Damendivision. Da sehe ich natürlich vor allem eine Roxanne Perez, die sehe ich schon eher früher als später, aber ich sehe da auch noch.
Die sehe ich im Rumble übrigens.
Ja.
Nochmal.
Genau, da gehe ich von 100% aus. Ich sehe da eben auch, zumindest bei NXT, auf jeden Fall auch eine Jordynne Grace, die wechseln wird.
Muss.
Ja, also der Vertrag von ihr läuft ja aus, die wird auf jeden Fall hochgehen. Wie siehst du da die Entwicklung der Damendivision im Main-Roster erstmal? Also mit den vielen Titeln, bekommen wir einen Titel mehr, bekommen wir einen Titel weniger, bekommen wir vielleicht einen zweiten Tag-Team-Title mit dazu?
Also ich bin sowieso jetzt schon kein Fan von den Main, also von den Mid-Card-Titles, die wir haben, weil ich halt auch, ja, Zahlen runtergebrochen, okay, ne, bin ich bei dir, ist es vollkommen legitim. Ich sehe da ganz klar die Probleme im Booking, weil wir schon teilweise auch lange Strecken bei den Main-Titles hatten, wo es einfach nur war, ich will den Belt, du hast den Belt, das war's. Und mein Problem ist so ein bisschen, dass wir es einfach kriegen, du hast den Belt, ich will den Belt, mal 4. Ne, also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Mal gucken, genug Talent dafür hast du auf jeden Fall. Ist aber auch ein großes Risiko, weil dann setzt du den Fokus auf das Frauenwrestling, was halt gut ist, weil du hast das entsprechende Roster auch, ne? Nur, wenn du dann sagst, wir setzen da mehr Fokus drauf, zählen aber gar keine Geschichten, das, worauf wir Bock haben, haben wir eingangs gesagt, dann wirst du das Frauenwrestling halt nochmal wieder ganz krass verbrennen. Weil, so, es hat sowieso einen schwierigeren Stand, ne? Einfach weil es Frauenwrestling ist bei ganz vielen Leuten. Und wenn du da dann eben versuchst, nur durch Wrestling zu überzeugen, was schon bei den Männern teilweise nicht klappt, nur durch Wrestling zu überzeugen, deswegen stehen auch gerade ein Andrade und Carmelo Hayes da, wo sie stehen, hast du ein Problem.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Deswegen stach jetzt ja zum Beispiel auch Liv Morgan gegen Rhea Ripley so raus, weil es auf der einen Seite natürlich zwei wirklich große Stars gewesen sind. Zum anderen aber auch hattest du verschiedene Twists and Turns innerhalb der Geschichte natürlich gehabt, inklusive der Verletzungen, inklusive einem Dominic Mysterio, den ich übrigens als jemand sehe, den der 2025 Midcard-Belt gewinnt. Also nicht den Frauen, sondern den der Männer. Das ist auch so eine kleine Side-Note hier an der Stelle. Ja, aber ich bin da bei dir. Klar, also einfach nur jetzt die Midcard-Belts reinwerfen, damit die Frauen, die gerade nicht um die Main-Cards oder um die Main-Titles fäden, was zu tun haben, ist halt Quatsch. Wenn du da aber die Möglichkeit hast, zum Beispiel so Leute wie eine Lyra Valkyria gut mit zu beschäftigen und auch gut zu präsentieren, ist das wiederum was Gutes. Und ich glaube halt eben, das ist auch ein weiterer Tipp von mir, dass man auch im Main-Roster, ähnlich wie wir es bei NXT sehen, die Waage zwischen den Männern und Frauen noch stärker in Richtung nicht 50-50, aber ich sag mal 60-40 irgendwie sowas shiften wird. Also, dass man die Frauen noch stärker in den Mittelpunkt rücken wird, als es jetzt aktuell der Fall ist. Ja? Wobei schon die Fokus sehr stark auf ein paar bestimmten Talents haben. Was ich mir übrigens auch vorstellen könnte, ist so ein Outsider-Pick, was Becky Lynch angeht, wenn sie wieder zurückkommt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man gut Becky Lynch und Lyra Valkyria gegen die dann amtierenden Tag Team Champions bringen könnte, also Bianca ja. Und Naomi. Ich glaube aber, dass Naomi irgendwann, wenn das fange ich auch schon damit an, Jade Cargill wieder da ist, erstmal mit der beschäftigt ist, weil sie wahrscheinlich die Angreiferin ist. Ja. Und Jade Cargill gegen Bianca Belair werden wir nächstes Jahr auch sehen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ah, auf jeden Fall da viel zu tun. Bekommen wir noch einen Titel mehr oder noch so ein Gummipunktepokal, wie wir es jetzt zuletzt mit der Crown Jewel Championship gesehen haben?
Ja, hoffentlich nicht.
Okay.
Also auch reicht da, dann auch. Wenn einer dafür bezahlt und sagt, ich möchte das haben, dann kriegen wir es. Dann kriegen wir, weiß nicht, vielleicht irgendwie den Slim Jim Championship oder sowas.
Bitte nicht. Der Holy Pokal.
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir ja einiges hier schon abgefrühstückt. Da müssen wir natürlich noch so ein paar Namen durchgehen, ne? Weil das ist natürlich auch mal ganz interessant. Ich habe auch so ein paar Fragen zusammengestellt für den Schluss, wo wir einfach nur mit Ja, Nein und ganz kurzen Antworten hier durchgehen können. Aber es geht natürlich auch noch immer um Comebacks. Wir haben gerade eben Becky Lynch und Charlotte schon angesprochen. Das sind ja so ein paar bekannte Namen. Ich werfe hier nochmal so ein paar andere Namen mit rein. Wir hatten zuletzt auch einen Big E gesehen im Umfeld der New Day-Fehde, quasi die Kofi und Xavier, die ja auf Kosten von Big E zu Heels geturnt sind und das auch sehr gut machen, muss man hier an der Stelle sagen. Sehen wir ein Big E wieder zurück im Ring, vielleicht schon beim Rumble? Das ist was, was sich ganz viele wünschen.
Wrestling-Logik, sage ich jetzt erstmal. Ich sehe irgendwie noch ein Comeback von Big E, weil man das so angesprochen hat. Und das ist genauso wie damals, als Edge in Toronto rausgekommen ist beim SummerSlam 2019. So dieses, wir testen mal das Wasser aus. Ne? So dieses, ja, wie ist es denn? Und dann ja, kommt er halt nochmal. Dann zeigt er vielleicht erstmal nur ein Big Ending. Und man ist so, oh, ist vielleicht noch mehr drin? Und dann so, ein Rumble sehe ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn in 2025 zumindest einmal aktiv sehen. Aktiv heißt nicht in einem Match, aber dass er eine Aktion zeigen wird und dass man dann darauf aufbaut und dass es dann wirklich ein richtiges Comeback gibt.
Also erstmal, ich wünsche es ihm, dass er wieder wrestlen kann. Das ist das eine. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann geschehen wird. Man hätte ihn da jetzt nicht schon so mit reingeschmissen, wenn er einfach nur als emotionaler Anker quasi hier fungiert hätte. Und das hat er, ne? Also das ist nun mal einfach so, das hat super funktioniert und hat ja wirklich auch die New Day Jungs nochmal massiv overgebracht. Deswegen, Rumble wäre natürlich schon nett, aber da tue ich mich sehr schwer mit, weil man da spielen halt so viele Sachen mit rein. Deswegen sage ich da mal nein. Aber im Verlauf des Jahres kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich bin da bei dir, dass wir den auch wieder zurück im Ring sehen werden, um da ja die Geschichte mit The New Day zu beenden. Wir haben noch die andere Personalie, Brock Lesnar, lieber Kai, was machen wir denn mit dem?
Auch da, wenn, also oder eher falls sich rausstellt, es gibt irgendeine Art von keiner Verurteilung, es gibt nicht genug Beweise, es gibt nichts Handfestes, ne, wo man sagt, okay, Brock Lesnar wird irgendwie verurteilt, dann sieht man ihn, falls doch, dann sieht man ihn nicht. Das wird eine knallharte Business-Entscheidung.
Ja, das glaube ich auch. Und deswegen sage ich erstmal nein, weil ich glaube, dass sich die ganze Geschichte jetzt auch noch ein bisschen weiter hinziehen wird. Eine Einigung wird ja angestrebt quasi. Aber damit rechne ich erstmal nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon im Jahr 2025 abgeschlossen ist. Ich glaube, es wird noch ein bisschen gehen. Aber wir werden es sehen. Deswegen aber erstmal von mir, Brock Lesnar, ein Nein, weil der Name ist auch jetzt erstmal ziemlich beschmutzt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber was, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er war ja auch schon in dem Trailer wieder, in dem Raw-Opening-Trailer war er ja auch mit drin. Einmal zumindest. Ja, mal sehen. Wie siehst du hier die Lage der Midcard-Division eigentlich bei WWE? Also wir haben gerade eben so Damian Priest und Finn Balor so ein bisschen nebenbei angesprochen, Dominic Mysterio auch, LA Knight fällt mir da noch ein, als jemand, den man da noch nennen müsste. Viele andere, die LWO natürlich.
Ja, das ist eher Undercard.
Deine besten Freunde.
Ja.
Siehst du da irgendwelche Leute, die jetzt da ausbrechen könnten, die jetzt da den Weg nach oben gehen könnten?
Ich bin sehr gespannt. Ne? Wir sagen Comebacks, ich sage Debüts. Was aus einem Penta wird? Mhm. Ne? Also wird man da irgendwas mitmachen oder ist er einer von weiteren vielen Mexikanern und Luchadoren? Ich bin ganz ehrlich, tendiere zu Zweiteres, weil auch da Sprachbarriere, bisschen blöd, ohne Englisch, Promos halten, weiß ich nicht. Also deswegen sehe ich ihn eher nur so als Attraction, also dem kann man vielleicht auch mal ein Belt geben oder sowas, so, weil hier, guck mal, da bist du toll, ne? Würde ich eher dann vielleicht mit dem Ray Phoenix in einem Tech-Team sehen, falls man da wirklich was draus machen möchte. Ansonsten, so, du hast noch einen Bron Breakker, der erstmal ein guter Champ ist. Ich finde auch, ein Jey Uso sollte nochmal Midcard-Champ werden. Das wäre eigentlich frech, wenn das nicht wird, meiner Meinung nach. Das, was du bist mit Ludwig Kaiser hast, habe ich immer noch mit Ilya. Hoffe, dass er da von seinem Kreuz hier entsprechend gut zurückkommt.
Ja.
Dauert aber natürlich, bis man sich von so einem Kreuzbandriss erholt. Ich sehe WWE da eigentlich recht gut aufgestellt in der Midcard. Besonders, weil du jetzt ja schon auch Leute hast, die eigentlich talentiert sind, aber noch gar nicht etabliert. Also gerade wenn wir jetzt, ne, also NXT ist ja vorbei, deswegen können wir nicht spoilern. Wenn man jetzt auch daran denkt, vielleicht zieht man jetzt einen Trick Williams hoch, endlich mal Carmelo Hayes etabliert. Ne? Und Carmelo Hayes ist schon charismatischer eigentlich. Also klar, Trick Williams hat großen Vorteil, dass er einfach einen richtig guten Chant hat. Und der dann eben catchy ist, also das reicht ja manchmal schon, ne? Grüße geht raus an Ryback mit Feed Me More. An der Stelle bin ich sehr gespannt drauf, weil dieses klassische, wir machen jetzt Call-Ups, aber die Call-Ups von davor sind noch gar nicht angekommen. Weiß ich nicht, ne? Also Und weil wir schon gesagt haben, auch hier die Main-Card-Riege ist recht stark befüllt. Vielleicht fallen ja auch von oben Leute so ein bisschen runter. Wenn du jetzt sagst, irgendwann ist dann Kevin Owens in der Mid-Card zugange oder Drew McIntyre ist in der Mid-Card zugange, hast du da auch große Leute. Du hast halt einen Damian Priest, den du angesprochen hast. Ein Phil Baylor, der eigentlich auch nochmal World-Champion werden möchte.
Ja.
Also, du hast eine sehr gut gefüllte Mid-Card, Upper-Mid-Card.
Ich könnte mir bei Carmelo Hayes übrigens durchaus vorstellen, dass man den nochmal mit Trick Williams zwischenparkt. Weil die ja. beiden hatten so eine gute Chemie zusammen. Die kannst du auch erstmal als Tag-Team etablieren und die bei SmackDown zum Beispiel platzieren. Warum denn nicht? Das wäre so eine Variante, sehr sichere Variante und sehr langweilige Variante von mir. Ein Name, den wir noch nicht erwähnt haben, weil er aktuell noch verletzt ist, ist AJ Styles. Mit dem hat man ja wohl mal mehr vorgehabt. Dann hat er sich einen Knöchel zerschossen quasi. Ist der jetzt ja auch auf seinem Retirement hier, wenn er dann irgendwann wieder zurückkommt?
Ich denke ja, oder? Also, das hat er auch selbst immer so ein bisschen angekündigt. Eigentlich würde ich auch echt gerne nochmal John Cena gegen AJ Styles sehen.
Mhm.
So fürs Gefühl, ne?
Ja, wenn du schon die Open Challenge irgendwie damit reinschmeißt,
ja,
wäre das ja nicht so verkehrt. Aber ich glaube, den muss man da auch nochmal mit ansprechen. Ja, auf jeden Fall, die Midcard auch prall gefüllt. Also, auch ein Chad Gable hat ja auch angekündigt, dass er...
Ja, ne? Genau.
Aber der geht fast unter. Also, der ist halt so eine Midcard Attraction und der liefert immer ab. Aber ich weiß halt echt nicht, wo du den unterbringen sollst. So.
Auch ein Sami Zayn ist noch da.
Ja, ne? Ja, aber der ist für mich, der ist einfach in der Bloodline, so jetzt im Metall erstmal.
Ja. So, auch da, was wird aus einem Jacob Fatu und sowas alles, ne? Also, auch, also jetzt nicht zwingend alleine in der Midcard, aber auch der müsste eigentlich mal ein Belt gewinnen, so gut wie der ist.
Tag Belts oder so, ja. Ja. Aber ich sehe Jacob Fatu erstmal irgendwann bricht er halt aus. Ja, und das kann jetzt natürlich schon mit dem Bruch der Blatt oder der Bruch mit dem Ulla Fahler, dem Verlust des Ulla Fahler, das kann schon der erste Punkt sein, ne? Dass das so langsam in Richtung Jacob Fatu geht, der dann da ausbrechen möchte. Und das ist so ein Ding fürs, ich sag mal, für die zweite Jahreshälfte, ich mir vorstellen können, dass wir dann Solo gegen Jacob kriegen. Und ich kann mir, mein Problem ist, ich kann mir beide nicht so recht als Babyfaces vorstellen.
Ja, verstehe ich.
Ja. Der wilde Mann Jacob Fatu ist zwar cool, aber irgendwie auch ein bisschen als Babyface ist es natürlich schwierig, diese Aggressivität an den Tag zu legen. Und Solo Sikoa als Babyface war sehr langweilig bei NXT.
Ja, also auch da vielleicht eher bei einem Jacob Fatu kann man halt sagen, das ist nicht dieses Babyface-mäßige, sondern eher dieses Badass-mäßige, was man dann reitet. Ne? Dass man sagt, okay, der ist einfach ein heftiger Typ und deswegen mag man den, weil man das so, ey, der ist halt verrückt. Also, ne? Das kann man halt auch noch machen.
Ja. Kleiner Blick rüber hier zu NXT. Wen siehst du dann hier als mögliche Call-Ups in naher Zukunft? Also wir haben Trick Williams und Roxanne Perez. Ich glaube, das sind die sicheren Picks.
Ja.
Wen haben wir noch?
Das sind erstmal so die beiden, mit denen ich gehen würde, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man sogar im Laufe des Jahres, wenn wir es nicht einfach nur sagen, Call-Up after Mania, sondern dass man im Laufe des Jahres auch einen Ethan Page irgendwann hochzieht.
Mhm.
Weil der hat jetzt ja auch schon ein gewisses Alter erreicht einfach. Das halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Ansonsten hast du auch gerade in der Frauendivision wirklich viele, die noch nicht so weit sind. Am ehesten könntest du noch eine Cora Jade hochziehen, aber die hat ja NXT noch nicht so durchgespielt, ja, muss man jetzt mal sagen.
Verletzungen natürlich, war sehr lange verletzt, ja.
Genau. Deswegen, aber trotzdem könnte man diesen Weg gehen und sie dann so auch mit einer Roxanne Perez hochziehen, auch weil es einfach ist, die beiden zusammenzulassen. Ein bisschen Trick Williams, Carmelo Hayes mäßig. Aber das wären jetzt so Namen, mit denen ich aktuell gehen würde. Eigentlich, obwohl ja, den Tony D'Angelo sehe ich nochmal irgendwann NXT-Champion werden. Ich glaube, dass man diesen Weg noch gehen wird. Du könntest trotzdem auch die Family, das wäre so ein WWE-Move, zu sagen, ja, hier ist ein Stable. Warum? Weil wir jetzt ein Stable haben. So, ne?
Ja.
Ich hoffe, dass man das nicht macht. Halte ich aber auch nicht für unwahrscheinlich. Das wären so Namen.
Es ist wirklich ganz einfach, ne? Leute, die auch lange dabei sind, JC Jane ist schon seit der gefühlten Ewigkeit dabei, ne? Und damals ja auch noch mit Mandy Rose in der Gruppierung gewesen. Aber funktioniert eigentlich jetzt in der Gruppierung mit Fatal Influence eigentlich ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass man auf lange Sicht eine Sol Ruka hochziehen wird, weil die auch sehr, sehr vieles mitbringt in meinen Augen. Das ist eines von meinen Talents, die jetzt nicht ganz so obvious sind.
Aber auch noch nicht genug entwickelt, meiner Meinung nach.
Nee, die braucht, was so Promo-Work angeht, braucht die noch ein bisschen. Das wäre eher so ein Work-in-Progress-Ding, wo man die...
Aber halt auch Sicherheit im Ring, wenn man Sachen nicht 1:1 durchgesprochen hat.
Ja, das stimmt. Ansonsten ist es halt wirklich schwierig, ne? Mit den Namen, die du genannt hast, die sind auf jeden Fall dabei. Ich glaube zum Beispiel, dass das Fraxium, die hätten Probleme im Main Roster, obwohl die beiden gut genug dafür wären. Aber die werden
ja,
da
weil man halt auf Tag Team Wrestling scheißt.
Ja, eben. Und weil das halt einfach zwei kleine Typen sind.
Ja.
Das kommt halt auch noch mit dazu. Ethan Page sehe ich aber auch auf jeden Fall als jemanden, den man da positionieren kann. Nicht umsonst hat man den hier auch in eine Fehde mit Ava und auch in Promo mit The Rock gesteckt. Ne? Da muss ich auch so ein bisschen lachen, als er nach dem Motto, hope to see you on the main roster soon. Und er so, ja, ich auch. Und dann gibt The Rock ihm noch so Klaps auf den Po auf dem Vorbeigehen. Das fand ich sehr witzig. Muss ich ein bisschen lachen. Ja, aber das sind Frage ist natürlich klar, wir hatten hier Metaphor, hatten wir mal als Tag Team oben, ne, Misch.
Ja.
Aber auch da nicht im Main Fokus. Ich glaube, die großen Namen, die später kommen könnten, sind natürlich auch noch so jemand wie ein Oberfemi zum Beispiel. Und Wes Lee ist auch noch so jemand, aber der ist auch gerade in einer anderen Geschichte drin.
Ja.
Ja, das sind so die Namen, die wir uns da vorstellen können. Siehst du, also Jordynne Grace haben wir schon angesprochen, siehst du die eher bei NXT oder siehst du direkt bei Main Roster?
Also eigentlich sehe ich die sofort im Main Roster, weil die ist krass. So, Punkt, Ende, aus. Und die hat auch super viel Erfahrung. Wenn du sagst, wir wollen, dass sie sich nochmal an den WWE-Stil gewöhnt mit Kamera, wo ist dies, wo ist das, worauf muss man achten, ne? Was sie ja trotzdem auch schon von TNA irgendwie kann, aber WWE ist trotzdem nochmal ein anderes Produkt.
Ja.
Gibst ihr so ein halbes Jahr da, so ein bisschen den Drew McIntyre-Weg, so hier nochmal kurz warm werden und dann aber auch schnell Call-Up.
Ja.
Aber ansonsten kannst du ja direkt ins Main Roster stecken, finde ich.
Wie siehst du weiterhin die Kooperation von WWE mit anderen Promotions? TNA, Noah, AAA und wie sie nicht alle heißen?
Ich finde, das kann man weiterhin gut nutzen. Wir haben jetzt ja auch, für die es nicht mitbekommen haben, gesehen, dass Omos da ein Championship gewonnen hat. Für alle, die sich fragen, wo ist eigentlich Omos? Ja, der ist Champion bei Noah.
Ja.
Sowas ist immer gut, gerade wenn dein Roster halt so voll ist und du kannst ja auch eben, weil, ne, WWE-ID-Programm, du signst immer mehr Leute, holst immer mehr Leute ran, sicherst dir die schon mal. NXT ist auch schon gut gefüllt. Wir haben immer wieder Call-Ups, wir haben aber auch immer wieder Call-Downs, wie man es nennen könnte. Das geht ja auch nicht immer auf. Wenn du dann sagen kannst, ey, wir schicken den nochmal woanders hin, ist, glaube ich, ganz gut.
Auf jeden Fall. Und beim ID-Programm ist es ja auch so, dass man sich wirklich die noch ganz jungen Leute holt, die quasi noch eine Stufe niedriger sind als NXT, ne? Also das ist nochmal wirklich dieses Rekrutieren an der Basis, so nenne ich es einfach mal. Du holst dir die schon mal, hast die schon mal quasi unter Vertrag und dann kannst du mit denen weiter arbeiten. Schaust dann, wie entwickeln die sich? Wollen wir die haben? Ja, dann sagst du, okay, komm zu NXT und danach weiter. Oder wenn du merkst, vielleicht doch nicht ganz so gelungen, kannst du mir auch sagen, gut, mach nochmal was anderes, Leute. Jemand, den wir jetzt ganz vergessen haben, Joe Hendry übrigens, was ist mit dem?
Den sehe ich im Royal Rumble.
Okay.
Das ist meine egoistische Prediction. Ich will Joe Hendry im Royal Rumble sehen.
You believe in Joe Hendry, okay.
Ja, weil was meinst du, wie das geistkrank viral gehen wird, wenn Joe Hendry im Royal Rumble sein wird?
Wobei ich halt sagen muss, dass Joe Hendry so ein bisschen diese ganz große Euphorie ist jetzt gerade wieder so ein bisschen abgeebbt, oder? Wir hatten so einen Mega-Hype für eine gewisse Zeit, aber es ist wieder so ein bisschen runtergegangen. Da wird's jetzt ja, ich glaube, nächste Woche gibt's ja Genesis. Also von daher
Titelmatch, ne?
Genau, gegen Nick Nemeth.
Ja.
Ich glaube, das wird auch von entscheidender Wichtigkeit sein.
Ja.
Weil da hat man auch den Sprung verpasst, dem den Titel zu geben. Und dann nochmal verloren und nochmal verloren, noch ein Schlenker. Ich glaube, da hätte man früher dem das Gold geben müssen.
Ich glaube, der Hype wäre aber auch mehr aufrecht geblieben, wenn Joe Hendry weiterhin bei NXT präsentiert worden wäre.
Ja.
Ja. Und wenn er weil die hatten ja immer noch diese Joe Hendry-Konzerte auch oder Songs, jetzt auch über Top Dollar, der jetzt anders heißt.
AJ Francis heißt er jetzt.
Genau. Die ja auch immer noch trotzdem für TNA-Verhältnisse gut viral gegangen sind, ne?
Das stimmt,
nur, wäre das halt alles bei NXT gewesen, hätte man diesen Hype, den hätte man deutlich mehr mitnehmen können. Aber ich glaube, das ging dann einfach entsprechend vertraglich nicht, weil er TNA-Wrestler ist.
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube auch, dass man diese Beziehung weiter pflegen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man hier und da versuchen wird, sich quasi so ein bisschen diese Promotions mit reinzukaufen, so hintenrum, ohne dass man da viel Geld investieren müsste. Ich glaube, dass man da ein bisschen Geld in die Hand nehmen wird, um früher noch den Finger auf Talents zu haben, um auch so eine externe Schmieden zu bekommen. Das Thema zum Beispiel NXT Europe sehe ich aktuell gar nicht.
Nee.
Das ist, war angekündigt und das sehe ich halt nicht, dass es passiert derzeit. Ansonsten, wie du schon sagst, diese Kooperation mit anderen Promotions hauptsächlich dafür geeignet, dass man jungen Talente auch einfach mal auswärts wrestlen lassen kann, dass sie mit anderen Leuten wrestlen. Wir haben es bei Charlie Dempsey gesehen, wir haben es bei ganz vielen anderen Leuten auch gesehen. Es ist wichtig, dass die eben auch andere Trainingsmethoden, andere Wrestling-Stile erlernen und nicht nur im WWE-Kosmos quasi catchen. Das ist schon ganz gut so. So, Kai, ich glaube, dann haben wir einen Großteil der wichtigsten Personalien, glaube ich, abgefrühstückt. Außer, fällt dir noch was ein? Hast du noch einen ganz egoistischen Wunsch, den du hier an den Tag legen möchtest?
Nummer 10 Royal Rumble, Ty Dillinger. Nee, also ich habe sogar meine meisten Predictions rausgehauen. Ich will einen 17. Title Run von John Cena. Ich will CM Punk im Main Event bei WrestleMania. Das ist mein egoistischer Wunsch. Ich will einen Undertaker-Auftritt bei WrestleMania. Kein Match, einfach nur ein Auftritt.
Okay.
Weil ich will einmal den Gong hören.
Bitte, okay.
Live, wenn ich da bin. Ich sehe als Headliner für die Hall of Fame John Cena in 2025.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Genau. Hall of Fame, ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Du siehst John Cena da?
Ja. Oder siehst du den erst in 26?
Ich sehe den erst 26 da. Ich hätte jetzt gerne Bray Wyatt und Sid.
Okay. Ja, das ist... Verstehe ich, ja.
Also, sorry, dass ich die Verstorbenen nehme.
Ja, das ist halt immer dieses Thema. Ne? So dieses, okay, nehmen wir die jetzt, wenn sie tot sind, oder warten wir erst noch und wie machen wir es? Ja, finde ich beides legitim.
Dass man ja, das wären so meine Wünsche für die Hall of Fame. Auch da könnt ihr gerne mal schreiben, wen ihr da seht. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, auch für ganz viele sehr wichtig. Ich bin ehrlich, ich bin da bei der Hall of Fame sehr emotionslos, weil ich es als weiteres Vehikel von WWE sehe, das so ein bisschen zu präsentieren. Aber ganz viel bedeutet das ja sehr viel. Also von euch da draußen. Wir bekommen immer wieder Fragen. So, wen seht ihr da? Batista ist ja auch immer noch so ein Kandidat, der noch nicht offiziell aufgenommen worden ist, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Stimmt, der sollte doch irgendwie, dann war er nicht, ne?
Ja, das war doch, das, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das war doch die Corona.
Stimmt.
Dingsbums, Hall of Fame.
Ja, also kann auch sein. Aber vielleicht wartet man da mal, bis sie irgendwie in Miami sind.
Ja. Ne? Möglich, möglich. Ja, ich habe ja auch ein paar schnelle Fragen für dich, lieber Kai, wo auch noch ein paar andere Namen mit dabei sind. Sollen wir abfrühstücken?
Ja.
Okay, also mit Ja, Nein oder ein, kurz und knapp. Erste Frage, kündigt WWE eine WrestleMania außerhalb der USA an?
Nein, noch nicht. Ich sehe es aber innerhalb der nächsten 3-4 Jahre, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Eine Frage, auch da, Geld.
Ich sehe es auch so. Nachdem wir jetzt den Rumble schon in Saudi-Arabien haben, ich glaube, wer da der meistbietende gewinnt, sozusagen. Die eine Frage, die haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet. Dominik Mysterio wird IC-Champion 2025?
Ja, ich sag Midcard-Champion.
Okay. Was ist IC-Champion oder nicht? Oder US-Champion, ja.
Ja, ja, genau. Deswegen, also, er könnte auch US-Champ werden.
Genau. Die Wild Six lösen sich auf.
Nee, sehe ich nicht.
Okay. Ich sehe es auch nicht. Siehst du die Wild Six in einer größeren Position?
Nein. Okay. Ich finde, die sind auch okay eingesetzt, da, wo sie sind.
Ja, sehe ich auch so. Und also gerade auch mit dem Talent, was halt da ist. Ne? Auch wenn Joe Gacy durchaus okay ist und durchaus solider ist. Ich sehe da keinen als ganz, ganz großes Talent, der im Main-Event irgendwie durchstarten könnte. Nick Aldis wird ein Match bestreiten und seine GM-Rolle niederlegen.
Ja, nein.
Okay, ja zum Match, nein zum GM?
Ja, genau.
Wäre übrigens auch eine mögliche Variante, wie wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben. Nick Aldis gegen Kevin Owens bei WrestleMania im Match. Also nach dem Motto. Naja, wir gucken mal. Bron Breakker wird World Heavyweight Champion.
Nein.
Okay. WWE veranstaltet... Sehe ich auch noch nicht. Nee, sehe ich auch noch nicht. WWE veranstaltet eine gemeinsame Show mit Partner-Promotions wie TNA.
Maximal NXT-Event.
Ja, maximal, da bin ich bei dir, maximal NXT. Ich sehe es aber auch nicht, weil ich glaube, so viel Ruhm möchte WWE nicht teilen.
Das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe, ist so ein bisschen das Ding.
Genau das. So, dann habe ich noch einen McMahon-Fragenblock. Vince McMahon kehrt zu WWE zurück.
Nope.
Vince McMahon kehrt zum Wrestling zurück.
Nope.
Shane McMahon kehrt zu WWE zurück.
Nope.
Shane McMahon kehrt zum Wrestling zurück.
Kann ich mir vorstellen.
Stephanie McMahon kehrt zu WWE zurück.
Ja.
Stephanie McMahon kehrt als On-Air-Character zu WWE zurück.
Nein.
Also als Backstage.
Ja, genau. Und also ist halt mal wieder so da und taucht mal kurz auf, aber es ist nicht General Manager oder sowas, ne? Also so Triple H ist jetzt ja auch kein Onscreen-Character, meiner Meinung nach.
Nee, das stimmt. Ich sehe sie auch in einer offiziellen Rolle, kann ich sie mir sehr, sehr gut vorstellen, hinter den Kulissen, aber vor der Kamera. Vielleicht hier und da mal, dass man sie mal so zu Gesicht bekommt, zu besonderen Anlässen, aber mehr dann eben auch nicht. Ja, aber ich glaube, dann sind wir hier durch mit den Vorhersagen für dieses Jahr, oder?
Haben wir's. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Wie gesagt, schreibt gerne nochmal eure Predictions, stichpunktartig oder auch ausführlicher, je nachdem, wie ihr lustig seid. Gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch auf dem Discord könnt ihr natürlich schreiben. Aber ich glaube, YouTube ist da aktuell die einfachste Plattform für die meisten, weil irgendwie hat ja jeder die YouTube-App auf seinem Handy. Da kommt er schneller rein. Discord haben offensichtlich noch nicht ganz alle. Shame on you. Kommt da gerne rum. Ansonsten geht's nächste Woche hier auf jeden Fall weiter mit den Predictions zu AEW. Da werde ich dann mit David hier sitzen und das ein bisschen präsentieren. Ich habe eine Sache vergessen, Kai.
Ja.
Als Rausschmeißer. Würde aber auch gut zu AEW passen. Siehst du einen Aleister Black zurückkommen 2025 zu WWE?
Cooler Wrestler. Ich mag ihn. Aber ich brauch's jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wäre eine Bereicherung. Ja, sicherlich, weil er wirklich ein guter Wrestler ist. Aber ich vermisse ihn jetzt nicht so im WWE-Produkt.
Ich sag mal ja. Allein, weil Triple H große Stücke auf ihn gehalten hat. Und ich glaube, da ist er jemand, der wird den zurückbringen, wenn es sich die Gelegenheit bietet. Und wenn es so ist wie Fightful, das zuletzt gesagt hat, dann glaube ich, sehen wir den. Ja. Das weiß, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich vergessen hatte.
Ich würde aber auch einen Aleister Black deutlich mehr mit Kusshand nehmen als einen Rusev, weil den finde ich stinkelangweilig.
Ja, das ist korrekt. So. Schöne letzte Worte. Rusev ist langweilig.
Genau. Tschüss.
Genau. Wir hören uns bei den AEW Predictions wieder. Ansonsten mehr Stuff bei Patreon, Steady und so weiter und so fort. Schaut gerne bei headlock.de vorbei für die ganzen aktuellen Content. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.